Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Heute am Toten Sonntag wollen wir uns mit einem Wort aus dem Johannesevangelium befassen, Kapitel 17. Ich lese uns den 24. Vers. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Liebe Geschwister, es handelt sich hier um ein Wort aus dem hohen priesterlichen Gebet Jesu. Dieses Gebet Jesu gibt uns einen tiefen Einblick in das innige Liebesverhältnis unseres Herrn Jesus Christus zu seinem himmlischen Vater. Gleichzeitig macht es uns vertraut mit dem für uns lebenswichtigen Dienst unseres hohen Priesters, nämlich seiner Fürbitte. Und diese seine Fürbitte räumt alle Zweifel daran, dass wir das Ziel ewiger Herrlichkeit erreichen aus dem Wege. Paulus schreibt den Gläubigen zu Thessalonich: Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind. Er meint solche, die im Glauben an Christus gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Als Christen haben wir eine Hoffnung, die nicht irdisch, zeitlich begrenzt ist, sondern die hineinragt in eine ewige Herrlichkeit. Man könnte, wie es ja auch geschehen ist, über dieses Gebet viele Predigten halten. Lloyd-Jones hat beispielsweise anhand dieses Kapitels über die Einheit der Gemeinde Jesu gesprochen, ein wichtiges Thema, das dem Herrn Jesus Christus in seinem Gebet auch ganz besonders am Herzen lag. Einheit der Gemeinde Jesu in der Wahrheit, nicht auf Kosten der Wahrheit, wie man das heute anstrebt im Allgemeinen, sondern in der Wahrheit Jesu, in der Wahrheit seines Wortes. Man sollte sich diesem Kapitel, diesem hohen priesterlichen Gebet Jesu mit großer Ehrfurcht nahen. Spener, den man als Vater des Pietismus bezeichnet, hat, so habe ich gelesen, in den 40 Jahren seines Dienstes es nicht gewagt, über dieses Kapitel zu sprechen. Durch eine heilige Scheu hatte er vor diesem hohen priesterlichen Gebet unseres Herrn Jesus. Wir können heute nur einige Wahrheiten berühren, die damit im Zusammenhang stehen, dass wir durch Jesu Fürbitte garantiert bewahrt bleiben auf dem Weg zum Ziel ewiger Herrlichkeit. Und was uns zunächst einmal auffällt, ist, dass sich Jesu Fürbitte nur auf eine bestimmte Gruppe von Menschen bezieht. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Die Fürbitte Jesu bezieht sich also nicht auf alle Menschen. Das ist ein ziemliches Ärgernis für solche, die meinen, alle Menschen wären Gottes Kinder und würden einmal selig, auch wenn sie Christus und sein Wort verachten. Die Bibel unterscheidet klar und deutlich zwischen denen, die eine lebendige Hoffnung haben und die Ewigkeit einmal in der herrlichen Gemeinschaft mit Christus verbringen werden, und solchen, die verloren gehen, wie Paulus sagt im 2. Thessalonicher Brief, ein sehr, sehr ernstes Wort, Kapitel 1 von Vers 6 an, denn es ist gerecht bei Gott, mit Bedrängnis zu vergelten denen, die euch bedrängen. Euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu geben mit uns, wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel mit den Engeln seiner Macht in Feuerflammen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden, das ewige Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht. Für solche, die das Evangelium von Gottes Gnade in Christus von sich stoßen, betet Jesus hier nicht. Ich bete nicht für die Welt. Nicht, dass sie ihm egal wären, die Menschen in dieser Welt, die ohne ihn leben wollen. Er wirbt bis zuletzt um sie und es muss der Mensch schon bis zum letzten Atemzug der Liebe Gottes widerstehen, um auf ewig verloren zu gehen. Jesus betet hier als hoher Priester ausschließlich für seine Jünger und alle Männer und Frauen aus allen Völkern, die ihm in Zukunft nachfolgen würden. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort, durch das Wort der Jünger an mich glauben werden. Von ihnen sagt er in den Versen 6 und 9, die du mir gegeben hast. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein, sind also solche, die schon immer, das heißt von Ewigkeit her, zu Gott gehörten. Sie waren, bevor sie hier in dieser Welt in Erscheinung traten, Gottes Eigentum. Gott selbst hatte sie dazu gemacht. Sie wurden es weder durch einen Willensakt ihrerseits oder durch ein bestimmtes religiöses Erziehungsprogramm, sondern durch den ewigen Erwählungsratschluss Gottes. So heißt es bekanntlich in Psalm 100, erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Als nächstes erfahren wir, dass sie vom Vater dem Sohn übergeben wurden, die du mir gegeben hast. So heißt es hier. Dazu noch ein Wort aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6. Alles, was mir, so sagt der Herr Jesus, mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und dann kommen diese wunderbaren, herrlichen, einladenden Worte. Und wer zu mir kommt, wer auch immer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Als unser Herr Jesus sie, seine Jünger, in seine Nachfolge rief, einem Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes und so weiter, da geschah dieses geheimnisvolle Ziehen des Vaters zum Sohne. Es kann niemand zu mir kommen, so sagt Jesus, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Sie kamen zum Glauben an den Messias und von da an kamen sie von Jesus nicht mehr los. In diesem Kapitel, Johannes Kapitel 6, wird uns berichtet, dass der Herr Jesus Christus eine Rede gehalten hat, die vielen ganz und gar nicht schmeckte. Eine harte Rede, so heißt es hier. Er sagte unter anderem, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Viele unter den Juden, die ihm zuhörten, stießen sich daran. Sie murrten darüber. Und von da an, so heißt es, wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Und dann fragt Jesus seine 12, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass auch die Jünger nicht verstanden hatten, was Jesus eigentlich meinte mit den Worten, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Und dennoch blieben sie bei Jesus. Sie glaubten daran, dass er der Heilige Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes, der Messias war. Die kamen von ihm nicht los. Und sie erwiesen sich als rechte Jünger Jesu, weil sie seinem Wort Glauben schenkten. Noch einmal Vers 6 in Kapitel 17. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Und Vers 8, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Oder wir denken an das bekannte Wort aus Kapitel 8. Wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr in Wahrheit meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das gilt genauso für alle, die dann in späteren Zeiten zum Glauben an Jesus kamen und auch noch kommen werden. Das gilt auch für uns, noch einmal Vers 20. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Sie alle haben Teil an dem Wunder der Wiedergeburt. Es ist das Wunder einer geistlichen Totenauferweckung. In einer kleinen Geschichte, die Pastor Busch in einem seiner Andachtsbücher erzählt, bemühen sich einige, einen verstorbenen jungen Mann von den Toten aufzuwecken. Da stürzt ein Mann herbei, halt! Ich werde den Toten aufwecken, dem fehlt nur die Bildung. Er liest ihm dann aus den Klassikern und philosophischen Werken vor, aber der Tote rührt sich nicht, er bleibt tot. Ach was, ruft einer, dem jungen Mann fehlt nur eine bessere Umgebung. Und dann macht er sich daran, den Unrat von der Straße zu entfernen und gibt einem Bettler Geld, damit der verschwindet. Aber der Tote bleibt tot. Da ruft ein anderer dem Toten zu, dir fehlt nur der starke Wille. Du kannst leben, wenn du nur willst, du musst wollen. Doch auch diese Aufforderung macht den Toten nicht lebendig. Nun tritt ein alter, ehrwürdiger Vertreter einer Religion an die Bahre, dem jungen Mann fehlt nur Religion. Vergeblich liest er dem Toten aus religiösen Büchern vor. In diesem Augenblick tritt Jesus herzu und spricht zu dem Toten, ich sage dir, stehe auf. Und da geschieht das Wunder, der Tote wird wieder lebendig. Durch Christus sind auch wir, die wir tot waren in Sünden und Übertretungen der Gebote Gottes, wieder lebendig geworden durch sein Wort, durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes an unseren Herzen. Welch ein Wunder der Gnade Gottes. Welch ein Wunder, dass wir zum lebendigen Glauben an Christus gekommen sind und von Neuem geboren wurden. Neues Leben in Christus empfangen haben. Leben, das Gott verherrlicht. Leben, das hineinragt bis in die Ewigkeit. Welch ein großes Wunder der Gnade Gottes. Doch nun ist es ein genauso großes Wunder, dass wir auf dem schmalen Weg dem Lamme nach durch diese versuchungsreiche Welt bis zum Ziel ewiger Herrlichkeit bewahrt bleiben. Und man könnte sich tatsächlich fragen, was ist denn das größere Wunder, wenn ein Mensch zum Glauben kommt und da geschieht dieses geistliche Auferweckungswunder durch Gottes Gnade, oder dass er auf diesem Weg, dem schmalen Weg, dem Lamm nach, dem Herrn Jesus Christus nach bleibt. Was ist das größere Wunder? Beides sind Wunder der großen Barmherzigkeit Gottes. Um auf diesem Weg zu bleiben, bis hin zum Ziel, sind wir total abhängig von der hohen priesterlichen Fürbitte unseres Herrn Jesus, die er als unser Stellvertreter vor Gott bringt. Er verwendet sich für uns vor seinem himmlischen Vater. Bedenken wir, dass uns die Welt hasst, weil wir wohl in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt sind, sondern unseren Ursprung haben im Herzen Gottes. Dazu die Verse 14 bis 16. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst, in Klammern, in dieser Welt vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Wir sind nicht von der Welt, wir leben in dieser Welt, genau wie alle anderen auch. Wir teilen vieles mit ihnen, ganz normal und ganz natürlich. Aber wir haben unseren Ursprung in der himmlischen Welt Gottes, im Herzen Gottes letztlich, in der Herrlichkeit. Da ist auch unsere Heimat, da ist auch unser Ziel, das wir vor Augen haben. In dieser Welt zu leben, bedeutet für uns Trübsal. In der Welt habt ihr Angst, wörtlich in der Welt habt ihr Trübsal. Und Trübsal macht uns Angst und auch kann uns Angst machen. Bedenken wir, mit welchen Mächten wir es zu tun haben in dieser Welt, die alles daran setzen, uns vom Weg des Glaubens wegzuzerren. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern, so sagt Paulus im Epheserbrief, Kapitel 6, mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Mit diesen Finsternismächten haben wir es zu tun als Gemeinde Jesu. Deshalb werden wir immer wieder angefochtene Leute sein und sind es zurzeit ja auch ganz besonders. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wie wahr das ist, habe ich in diesen Tagen erlebt, als ich eine Begegnung hatte mit einem lieben Freund, der sich vom Evangelium abgewandt hat, weit, weit entfernt hat. Groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist auf Erd, ist nicht seinsgleichen, so sagt Luther in seinem bekannten Lied, ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Und bedenken wir, wie groß die Macht der Sünde und des Irrtums ist, mit der wir es in dieser Welt zu tun haben. Der Macht der Sünde, die in uns steckt, solange wir hier unterwegs sind in dieser Welt. Wie nötig haben wir doch die Fürbitte unseres Herrn Jesus. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Der Herr muss uns nicht nur vor dem Fallen bewahren, sondern er muss uns auch wieder zurechtbringen, wenn wir gefallen sind. Wie Jesus zu Petrus sagt, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Dass Petrus wieder aufgestanden ist, nachdem er seinen Herrn und Meister verleugnet hatte, war einzig und allein der Fürbitte des Herrn Jesus zu verdanken. Das war nicht Petrus, der sich wieder aufrichten konnte, sondern das geschah aufgrund der Fürbitte unseres Herrn Jesus für seinen Jünger Petrus. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und so konnte Petrus sich dann wieder aufrichten, an der Gnade Jesu und seinen Weg mit ihm weitergehen. Wir brauchen die Fürbitte unseres hohen Priesters, um bewahrt zu werden vor dem Fallen, aber auch wenn wir gefallen sind, dass wir dann wieder aufgerichtet werden und weitergehen im Glauben. Die ewige Grundlage seiner Fürbitte, ja Fürbitte unseres Herrn Jesus, ist sein vollbrachtes Werk am Kreuz, wo er den Vater verherrlicht hat. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Stand ja noch vor ihm, aber er spricht jetzt so, als sei es schon geschehen. Kreuz und Auferstehung und Erhöhung. Das ist die Grundlage seiner Fürbitte. Dort am Kreuz von Golgatha hat er uns seine große Liebe erwiesen. Wenn du irgendwann einmal zweifeln solltest daran, ob Gott dich lieb hat, dann schau nach Golgatha. Wir brauchen kein anderes Zeichen als das Zeichen des Kreuzes. Da starb er für dich, da gab Gott sein Liebstes für dich. Da hat er seine Liebe gegen dich unter Beweis gestellt. Du brauchst kein Zeichen seiner Liebe darüber hinaus. Das ist sein Zeichen, das Zeichen seiner großen Liebe zu dir, dass er sein Blut für dich am Kreuz vergossen hat. Uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut, Offenbarung Kapitel 1, bevor er dann von den Toten auferstand und sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät seines himmlischen Vaters, wie es im Hebräerbrief heißt. Wir kommen langsam zum Schluss. Ihr Lieben, ist es uns schon einmal aufgefallen, wie bestimmt unser Herr Jesus hier sein Gebet vor seinen himmlischen Vater bringt, wenn er sagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Vater, ich will, mit großer Bestimmtheit, spricht der Herr Jesus diese Worte aus. Und dass es sich hier nicht um ein freches Fordern handelt, ist aus dem innigen Verhältnis der Liebe zwischen Vater und seinem lieben Sohn erkennbar. Denn die Liebe fordert nicht. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Die Liebe fordert nicht. Schon erst recht nicht frech, wie der verlorene Sohn, der den Vater verließ und von ihm forderte, gib mir mein Erbe. So ist dieses Ich will unseres Herrn Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet natürlich nicht zu verstehen. In dieser großen Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn hat der Sohn das Werk des Vaters vollbracht. Vielmehr ist dieses Ich will vollkommen eins mit dem Willen seines Vaters. Der Wille seines Vaters war auch sein Wille und somit war sein Wille auch der Wille seines Vaters. Im Grunde betet Jesus hier darum, dass der Wille seines Vaters geschieht. So haben wir es ja auch im Vater unser, diesem herrlichen Gebet, sollten wir jeden Tag beten. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dazu noch einige Worte aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6 von Vers 38 an. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Somit ist der Wille unseres großen hohen Priesters die Garantie dafür, dass ein ständiges Eintreten für uns um Bewahrung auf dem Weg zum Ziel niemals vergeblich ist. Der Vater im Himmel hat dieses Gebet Jesu erhört. Und das ist unsere Seligkeit. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Unser Herr will, dass wir auf ewig bei ihm sind, seine Herrlichkeit sehen und teilhaben an der wunderbaren Liebe, mit der der Vater den Sohn geliebt hat vor Grundlegung der Welt. Und so, ihr Lieben, lasst uns voller Zuversicht dem Tage unseres Abscheidens aus dieser Welt entgegensehen. Eine ewige Herrlichkeit steht uns bevor, die wir zu Christus gehören und durch den Dienst der Fürbitte unseres großen hohen Priesters Jesus auf dem Wege dorthin bewahrt bleiben. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, in diesem Augenblick, da wir hier versammelt sind, dein Wort gehört haben, miteinander Gemeinschaft haben in dir, trittst du für uns ein. Ist deine Fürbitte zum Vater für uns da, in diesem Augenblick. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Wir sind Gegenstand deiner wunderbaren, herrlichen Liebe, die zwischen dir und dem Vater war und nun auch zwischen dir, dem Vater und uns besteht, durch den Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast. Amen.